sexy und bodenständig. Till Reiter und Alena Schröder reden übers Schreiben.
Hallo Alena.
Hallo Till.
Heute sprechen wir über Personen, über Figurenentwicklung, über Charaktere.
Über Protagonisten.
Und darüber, welche Klischees es da so gibt, welche Klischees man vermeiden kann und so weiter, was es für Probleme gibt, wie wir beide das machen oder gerne in Zukunft machen wollen. Und wir müssen bei der Gelegenheit auch mal über den Namen unserer ganzen Veranstaltung sprechen, weil sexy und bodenständig ist ja jetzt nicht einfach nur so ein
Bringt man sonst nicht so mit uns in Verbindung, meinst du?
Auch, war echt? Doch, finde ich gerade. Also wenn ich uns beide beschreiben würde, wäre das genau das, was ich…
Absolut treffend.
Ja,
ja der,
also ideell absolut treffend. Aber wir haben ja nicht einfach die nur also aus der Luft gegriffen, sondern das war schon ein, im Grunde genommen sind wir damit schon mitten im Thema mit diesem Namen sexy und bodenständig.
Das stimmt. Ich habe das in einem Drehbuch gelesen. Und mich wahnsinnig darüber geärgert, weil damit eine junge Frau beschrieben wurde, die als Assistentin in einem Unternehmen arbeitet. Und das waren im Grunde die einzigen beiden Attribute, die ihr so zugedacht wurden. Sexy und bodenständig lief sie irgendwo lang. Die ist in dem Drehbuch an sich eine relativ wichtige Figur, aber das ist alles, was wir über sie erfahren. Und das hat mich irre aufgeregt.
Abgesehen davon, dass es natürlich so ein Frauenklischee ist.
Es ist ein Frauenklischee aus der Sicht eines Mannes.
Ja, das stimmt, absolut. Das, genau. Und abgesehen davon ist es ja aber auch, also es spiegelt so diesen ganzen Zwiespalt und dieses Dilemma des Themas, wie zeichnet man Figuren. Es ist ein schon fast komisch beknacktes Klischee. Gleichzeitig weiß man aber natürlich sofort, was dieser Autor damit gemeint hat.
Ja,
also man kann sich gar nicht dagegen wehren,
das ist das
dass
Schlimme.
Dieses Klischee im eigenen Kopf aufgeht und man diese Figur sexy und bodenständig vor sich sieht, wie der Autor sie sich vorgestellt hat. Ich sehe ehrlich gesagt keine reale Person vor mir, aber ich sehe halt so einen Archetypus von
ja, genau, ein Archetypus.
Mir.
In mir hat sich ein ganzes Universum der Abneigung geöffnet. Ich sehe sofort vor mir, wie die joggt, wie die Yoga macht, wie die ihren probiotischen Joghurt isst, wie die sich ihr Obst morgens schnippelt. Ich glaube, das triggert mich auch deswegen, weil ich gerne ein bisschen so wäre, aber und nicht in dem Maße bin. Aber ja, das stimmt schon. Es ist natürlich auch brillant, wenn man es schafft, eine Figur zu erschaffen im Kopf des Lesers mit nur zwei beknackten Adjektiven. Muss
ja,
man erstmal hinkriegen. Aber vielleicht muss das ja auch ein bisschen so. Vielleicht kommt man gar nicht so richtig drum herum.
Das heißt aber, es ist ja eigentlich so ein bisschen das, was auch oft gewünscht wird oder worauf es dann am Ende, zum Beispiel wenn ein Buch fertig ist und man einen Klappentext liest oder so, worauf es hinausläuft und was gewünscht ist. Nämlich, dass man Figuren natürlich doch auch so erschafft, dass man sie in zwei Worten oder so zusammenfassen kann. Oder vielleicht sogar in einem Wort. Also bei meinem Protagonisten von den Kriminalromanen ist mehrfach in Rezensionen, die mir sehr unangenehme Formulierung der schrullige Kommissar aufgetaucht. Also es gibt dieses Bedürfnis und diesen Drang, Figuren durch so wenig wie möglich festgelegte Klischees zu beschreiben, dann entstehen halt Archetypen, wie du völlig richtig sagst. Aber der Vorteil ist, man sieht die Figur natürlich vor sich.
Ja, wobei ich jetzt im Bezug auf Adam Nanoski, schrullig, das völlig falsche Wort. Schrullig sind ja angeblich alle Kommissare irgendwie, aber der ist ja vieles, aber schrullig finde ich ihn eigentlich nicht. Fühlst du ihn, hast du das Gefühl, dass er dadurch gut beschrieben ist?
Also ich finde, das Wort schrullig ist ein absolut ungeeignetes Wort, um irgendetwas oder irgendjemanden zu beschreiben. Also alles, was eine Schrulle ist, ist, dann müsste man eigentlich schon was anderes dafür finden, um das zu erklären.
Es wird auch nur noch auf Klappentexten verwendet.
Es ist wirklich, du hast völlig recht, es ist eins von diesen vielen Klappentextwörtern. Nein, es beschreibt ihn natürlich nicht so richtig gut. Also Tatsächlich fällt es mir aber, und da kommen wir nämlich an, an einen, finde ich, schwierigen Punkt. Also mir fällt es sehr, sehr schwer, diese Figur zu beschreiben. Und ich verstehe dann das Bedürfnis von Rezensentinnen oder Rezensenten, eine Sache zu sagen. Der ist halt so ein bisschen komisch, der Kommissar. Der hat Probleme, der ist überfordert, der ist einerseits sehr empfindsam, andererseits verhält er sich aber, um das zu kaschieren, auch betont dickfällig und sarkastisch. Es ist schwer zusammenzufassen und ich mag mir darüber eigentlich auch gar keine detaillierten Gedanken machen. Aber dabei kommt natürlich am Ende raus, dass so eine Figur dann so zusammengefasst wird. Und ich habe dann immer eher sogar ein schlechtes Gewissen, weil ich denke, ich hätte den vielleicht ein bisschen konkreter oder nachvollziehbarer oder eben archetypischer zeichnen müssen, damit er klarer wird oder so. Also müsste er nicht einfach sexy und bodenständig sein? Dann, also weiß ich nicht, bei Schimanski kann man sagen, aggressiv und rechtschaffen. Und es gibt so einfache Figuren, die dann aber, glaube ich, auch immer am besten funktionieren. Insofern beneide ich eigentlich die Leute, die sich trauen, so ein sexy und bodenständig rauszuhauen für eine Figur.
Ja, das macht natürlich auch, das macht es ja auch ein bisschen einfacher. Wenn man eine Figur so reduzieren kann, macht das natürlich auch Spaß. Aber ich bin ganz froh, dass du das im Fall von Adam Danowski vermieden hast.
Also, was mich wirklich nervt bei der Arbeit und auch beim Reden über die Arbeit und bei der Arbeit an Figuren, ist eben genau dieses, dass man so wahnsinnig schnell auf so, dass man so merkt, dass man auf so Archetypen festgelegt wird, also auf so feste Figuren irgendwie. Die zickige Frau, die sexy und bodenständige Assistentin im Start-up-Unternehmen, den knurrigen Kommissar, den missgünstigen, aggressiven Konkurrenten, die burschikose Ehefrau mit dem Herz auf dem rechten Fleck. Also es ist so, man kann es mit solchen Figuren, kann man alle möglichen Geschichten sofort bevölkern. Es ist wahnsinnig schwer, dagegen anzugehen. Und ich merke, dass ich mir deshalb fast am wenigsten gerne Gedanken über die Figuren und wie sie eigentlich sind mache. Ich habe damit aber gemischte Erfolge, muss ich sagen. Wie machst du das denn jetzt im Moment? Du arbeitest, das darf ich glaube ich sagen, an einem relativ weit auch in der Zeit ausholenden Roman, einer Familiengeschichte, der natürlich sehr getrieben sein muss im traditionellen Verständnis von
Figuren.
Von ja. Menschen, mit Mensch, genau, Figuren mit menschlichen Eigenschaften. Wie gehst du mit diesem Thema Klischee, Archetyp, wie gehst du damit um? Wie erschaffst du diese Figuren jetzt im Moment?
Ja, das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Ich habe ja in den drei fiktionalen Büchern, die ich da vorgeschrieben habe, war das ja sozusagen die Methode. Also da sind alle Figuren, die da vorkommen, sind klischeehaft angelegt. Also die sind Klischees. So.
Und moderne Archetypen von, Entschuldigung, wenn ich das kurz einfügen darf, von Kindergarten, Kita-Eltern, wo du also verschiedene Menschen in einem modernen Archetyp, wie zum Beispiel der iDad, der sich besonders gut auskennt mit, oder auch gerade nicht besonders gut auskennt, aber es glaubt,
Technik, genau.
Mit Technik und Computern. Und du hast also absichtlich diese Verdichtung vorgenommen. Es ist aber so verdichtet und dass es auch schon wieder, wenn man wollte, könnte man es auch schon wieder fast als Archetypenkritik oder so lesen.
Ja. Aber das macht natürlich, das befreit einen natürlich von der Last, immer aufpassen zu müssen, dass man keine Stereotype verwendet. Also wenn man sich sozusagen in den Stereotypen suhlen kann. Das kennt jeder, der journalistisch arbeitet und dann vielleicht mal so was wie einen PR-Text macht und endlich all die Adjektive raushauen darf, die er sich sonst immer verkneift. So ungefähr war das dann auch. Das entwickelt dann halt so eine eigene Komik und macht wahnsinnigen Spaß. So, aber das Genre hat das so.
Also der härtestmögliche Kontrast zu dem, was du jetzt vorhast.
Genau, und jetzt schreibe ich einen Familienroman, dessen Figuren teilweise real existierende Personen sind aus meiner eigenen Familie. Also vor allem.
Sind oder waren?
Ja, waren. Weil alle die noch leben, werden nicht vorkommen. Aber also es wird sich stark um meine Urgroßmutter und meine Großmutter drehen, die beide tot sind. Und um deren Mutter-Tochter-Verhältnis unter anderem wird es gehen. Und das ist tatsächlich nicht so einfach, weil ich ihnen natürlich gerecht werden möchte auf der einen Seite. Also ich möchte ihnen kein Unrecht antun, auch in den Motiven, die sie hatten für schwierige Entscheidungen, die sie getroffen haben. Aber aber es ist ja trotzdem ein Roman. Es muss ja, so Figuren brauchen ja auch ein gewisses Maß an Exzentrik und an Abgründen und so, die ich mir jetzt halt ausdenken muss, ja, ohne den real existierenden Personen, die ja auch gekannt und geliebt werden von Menschen aus meiner Familie, die sehr wohl noch leben, ohne denen jetzt total Unrecht zu tun. Und das ist tatsächlich gar nicht so einfach.
Und denkst du dir das während des Schreibens aus? Also entstehen diese Figuren, während du das schreibst, oder bist du eine Autorin, was ich zum Beispiel überhaupt nicht kann, die sich vorher hinsetzt und so einen Figurenchart oder so macht und Eigenschaften aufschreibt und
Biografien erfindet?
Na, das musst du ja in dem Fall gar nicht. Ja, genau. Aber das mache ich zum Beispiel eigentlich auch.
Nee, ich habe das jetzt nicht fixiert. Ich habe das schon im Kopf. Es gibt ja auch es gibt Fotos. Ich weiß schon eine ganze Menge über beide Leben und das wird jetzt natürlich auch nicht eins zu eins sich da so widerspiegeln. Ich habe mir das jetzt nicht aufgeschrieben. Du machst das auch nicht, oder? Hast du dir so einen Adam Danowski-Schrein gebastelt? So Mindmap oder wie nennt man das? Wie nennt man das denn? Moodboard
oder sowas gebastelt? Ja, das schon. Also ich weiß auch nicht, warum es mir so schwerfällt, das Wort arbeiten zu sagen. Also ich arbeite mit Moodboards und Fotos. Vor allem dadurch, dass ich eine Serie schreibe, ist das nicht mehr so schwierig. Jetzt kenne ich die Figuren eigentlich relativ gut, aber am Anfang habe ich tatsächlich mit so Moodboards gearbeitet, habe so Fotos mir rausgesucht, die so eine Umgebung oder auch vielleicht so Typen, um die es mir geht und so weiter, abbilden. Aber ich merke, dass es mir da sehr ums Äußere geht. Also komischerweise, ich beschreibe die Figuren gar nicht besonders deutlich in den Büchern. Also es gibt immer nur so ganz wenig Hinweise. Und ich merke auch, was mich immer sehr fasziniert, dass die Leute sich meine Hauptfigur alle völlig anders vorstellen, obwohl im ersten Band relativ klar gesagt wird, dass er recht klein, sehr zierlich und dunkelhaarig ist. Habe ich wirklich schon alles gehört, weil ich das auch nicht so, aber ich, also ich komme sehr über das, ich nähere mich den Figuren eigentlich so, wie man es im echten Leben überhaupt nicht tun soll, nämlich sehr oberflächlich. Ich stelle die mir von außen vor und lass eigentlich für mich selber so ihre Eigenschaften und ihren Charakter und auch ihre Konflikte und so, das lasse ich für mich selber eigentlich so ein bisschen so mitschwingen. Ich traue mich immer nicht, das überhaupt irgendwie für mich auszusprechen oder aufzuschreiben, weil in dem Moment, wo ich das hinschreibe, finde ich, wird es immer dann schon so wahnsinnig klischeehaft. Also wenn du gezwungen bist, deine Figur in 5 Adjektiven oder 6 Sätzen oder so zu erklären, und das muss man ja eigentlich machen, also bei den ersten Exposés habe ich das natürlich auch gemacht, aber das liest sich total furchtbar, weil es dann halt wirklich einfach so, da ist dann halt irgendwie so ein, da ist dann halt der sein bester Kumpel, der irgendwie ab und zu einen Spruch raushaut und der mit ihm durch dick und dünn geht. Man kann dann gar nicht anders als so ein Quatsch, ändert man dann vielleicht wieder. Aber man landet dann wirklich bei sowas, wo man dann am Ende, wenn man das hingeschrieben hat und sich erst die Story ausdenken muss, finde ich, denkt, boah, ey, will ich das wirklich noch? Darum versuche ich eigentlich, die Figuren, ich will jetzt nicht, dass es so esoterisch klingt, und zu sagen, dass die erst so von alleine zum Leben erwecken werden, na, das überhaupt nicht. Aber ich bin eigentlich zu faul, die Figuren vorher groß zu planen und habe dann am Situationen immer, die mir klar sind, und es ist total furchtbar, es wird mir jetzt erst so richtig klar. Und im Grunde genommen schreibe ich das dann so, dass die Situation möglichst interessant wird. Und dadurch bedingt natürlich, dass die Figuren sich unterschiedlich verhalten müssen. Und dann wird halt irgendwie klar, das ist jetzt sinnvoll. Also wenn der sehr empfindlich und schüchtern und so weiter ist, dann ist die Situation natürlich interessanter. Wenn der andere total bollerig und unsensibel und auch so ein bisschen provozierend ist. Und so ist zum Beispiel die Dynamik zwischen Adam Danowski und seinem Kollegen Finzi entstanden. ohne dass ich das vorher groß geplant hätte. Es ist dann sozusagen das, was die Szene brauchte. Mhm. Und sobald man das gemacht hat, kann man sich dann im Grunde genommen, finde ich, darauf ausruhen und macht dann da halt so weiter. Aber wenn es dann am Ende heißt, der schrullige Kommissar und sein Kumpel, mit dem er Pferde stehlen kann, dann ja, das ist dann natürlich, das ist dann für mich eigentlich okay, aber ich möchte halt nicht mit diesem Gedanken anfangen. Wenn andere das dann am Ende so verdichten, dann finde ich das in Ordnung, aber ich versuche das so ein bisschen auf mich zukommen zu lassen. Du hast jetzt gerade gesagt, dass du natürlich, also das ist klar, du schreibst über deine Urgroßmutter und deine Großmutter, du hast deine Großmutter noch kennengelernt.
Ja.
Okay. Ich finde das sehr, es würde mich wirklich jetzt nochmal interessieren, weil ich fand das als Journalist und finde das als Journalist wahnsinnig schwierig beim Porträts schreiben. Ich habe darum eigentlich auch aufgehört, weil ich selbst, wenn man hat ja oft nur eine halbe Stunde, in guten oder besonders anstrengenden Fällen hat man vielleicht mal einen halben Tag oder so mit einer Person, aber ich finde es da schon völlig unmöglich, einer Figur gerecht zu werden. Du hast gesagt, du kannst es natürlich nicht, weil sie vielleicht andere Abgründe oder so brauchen oder weil das, weil sie natürlich vielleicht für die Geschichte noch, weil du das auch ein bisschen verändern oder verdichten musst oder so. Aber spürst du so diesen Auftrag in dir, deiner Großmutter gerecht zu werden, oder hast du eher das Gefühl, es ist auch okay, wenn du sie als Anregung für eine neue Kreatur nimmst, die du sozusagen erschaffst?
Ja, natürlich. Nein, also das, ich glaube, das ist schon klar, dass das nicht eins zu eins die Geschichte meiner Großmutter. Aber worum es mir eigentlich geht, ist der Konflikt zwischen den beiden. Weil um das kurz zu skizzieren, meine Urgroßmutter hat sich in den frühen 20er Jahren recht jung verliebt und ist sehr schnell schwanger geworden. Und wollte aber eigentlich gar nicht dieses Hausfrauen-, Ehefrau-, Mutter-Leben führen, sondern die wollte eigentlich nach Berlin, die wollte eigentlich arbeiten. So, es war so dieser Aufbruch, die Frauen gehen jetzt auch arbeiten und führen selbstständige Leben. Und dieser Lebensentwurf von Mutter werden und Ehefrau sein, das war da eben gerade so aufgebrochen. Und sie wollte eigentlich das andere. Nun kam ihr halt so ein Kerl dazwischen. Und eine sehr frühe Schwangerschaft. Und dieser Konflikt zwischen sozusagen einer beruflichen Selbstverwirklichung und den Erwartungen ans Muttersein, das zieht sich so ein bisschen so durch die Generationen. Und das finde ich sozusagen, dem versuche ich gerecht zu werden, dass die Figuren meiner Urgroßmutter und meiner Großmutter, dass die am Ende im Buch ein Eigenleben haben, das mit den realen Gegebenheiten nicht so viel zu tun hat, das lässt sich, glaube ich, gar nicht verhindern, weil dafür weiß ich auch zu wenig über die beiden, als dass ich da so eine 1-zu-1-Geschichte draus machen könnte. Mich würde aber an deiner Figur, Adam Danowski, noch interessieren, als ich das erste Buch gelesen habe und da kommt tatsächlich diese Beschreibung vor, ja, er ist klein, zierlich und dunkelhaarig, dachte ich so, ja, lustig, netter Versuch, Till, weil der natürlich sehr mit deiner Stimme spricht. Also er ist die Figur in all deinen Büchern, die dir persönlich am nächsten ist. Und jeder, der dich kennt, weiß, dass du weder klein noch dunkelhaarig noch, ich würde jetzt mal sagen, leider, zierlich bist.
Ja.
War Schade. Das dann auch so ein bisschen der Versuch, das ein bisschen so von dir wegzuhalten?
Mein Traum zu leben. Mein Traum, in einem anderen Körper zu leben. Als kleiner, dunkelhaariger. Also ich hätte mir ehrlich gesagt, das ist ja ein Entlastungspodcast hier für Autoren und Autoren. Ich hätte mir gerne eine Figur ausgedacht, die wenig mit mir zu tun hat und die ganz anders ist als ich. Aber unter einem gewissen Zeitdruck und bedingt durch eine gewisse Bequemlichkeit, um nicht zu sagen, weiß ich nicht, Faulheit, ist Adam Danowski, glaube ich, schon in der Planung immer ähnlicher geworden, einfach weil ich irgendwie gemerkt habe, natürlich ist es einfach und es ist ökonomisch beim Schreiben, wenn es eine Figur gibt, die tatsächlich mit einer überzeichneten Version meiner eigenen Stimme und die empfindlicher reagiert als ich und gereizter und keine Ahnung, aber es sind alles Sachen, die ich mir nicht extra ausdenken muss, sondern die mir eventuell in ähnlichen Situationen auch so durch den Kopf gehen würden. ich habe diese Figur aus Bequemlichkeit relativ nah bei mir gelassen und habe diese Figur darum auch mit so einer, ja, die Biografie spielt dann in den ersten drei Bänden auch schon so ein bisschen eine Rolle und es ist eine Südberliner Biografie in den 80er Jahren und das ist auch, zum Teil macht mir das wahnsinnig viel Spaß, wie glaube ich jedem Autor, also wenn Leute nicht über ihre Kinder schreiben, schreiben sie ja wahnsinnig gerne über ihre Kindheit. Macht mir also sehr großen Spaß, über Zehlendorf in den 80er Jahren zu schreiben und das habe ich vor allem, glaube ich, im zweiten Band so ein bisschen eingestreut und es ist, ja, es ist so ein bisschen Bequemlichkeit und es macht natürlich den Text auch auf eine Art leichter handelbar, wenn es eine Figur gibt, wo mir relativ klar ist, wie er jetzt reagieren müsste und wie er sich verhalten müsste, weil er sich oft so verhält, wie ich mich vielleicht gerne verhalten würde, aber es nie tun würde. Er hat halt weniger Filter und auch noch ein bisschen weniger Hemmung, einfach auch zu machen. Aber ich muss sagen, es ist ein Problem und ich kann jedem davon nur abraten, dieser Versuchung nachzugeben, eine Figur relativ nah bei sich zu lassen, weil es langsam so im fünften Band und so, es fängt echt an, mir so ein bisschen auf den Zeiger zu gehen, ehrlich gesagt, weil ich immer so denke, es wäre, glaube ich, leichter mit einer Figur, die mir fremd ist, so viel Zeit zu verbringen, wie man halt beim Bücherschreiben einfach mit den Figuren verbringt. Also es ist so manchmal so ein bisschen so, dass ich das Gefühl habe, ich sitze so in meiner eigenen Soße und schmor so ein bisschen in meinem eigenen Saft. Denkt euch wirklich lieber was ganz anderes aus.
Wie viel Arschlochtum muss denn so eine gute Figur haben, deiner Meinung nach?
Ja, also mindestens 60%, finde ich.
Findest du?
Ja.
Das finde ich schon ganz schön viel.
Ja, das ist, glaube ich, eine persönliche Vorliebe, aber auf keinen Fall weniger als 40%.
Ja, nee, das vielleicht nicht, aber also ich habe das so gedacht, als ich die Elena Ferrante-Bücher gelesen habe.
Das ist mir genau richtig. Das sind ja so 70-80%, würde ich sagen, oder?
Ja, und das war mir zu viel. Also
Das mag ich gern leiden.
Ich
kann auch mit 100%.
Nee, also mir waren die beiden, ich habe das gerne gelesen, keine Frage, es ist toll geschrieben, aber ich habe mich geärgert, weil ich in dem Erfolg dieser Bücher schon gesehen habe, dass es eine unglaubliche Sehnsucht, glaube ich, gibt nach Frauenfiguren, mit denen man sich identifizieren kann oder die interessante Geschichten haben. Und mich hat genervt, dass mir keine dieser beiden Frauen, um die es da geht, wirklich nah war und dass ich die beide wahnsinnig unsympathisch fand. Und dass sich ihr Konflikt, den sie miteinander hatten, am Ende doch über drei Bände wieder um so einen komischen Lauch drehen, halt so einen Typen, in den sie beide verknallt sind und um den sie sich streiten. Und das hat mich genervt. Also ich finde, nee, ich finde so 35, 65 wäre so meine
Moment,
Ratio.
Also der Arschlochanteil wäre dann 35%?
Ja. Ah, okay. Also der muss schon da sein, also zu nett ist auch nicht gut, aber das heißt ja nicht, dass jemand nicht negative Eigenschaften haben darf oder so, aber er muss mir schon irgendwie am Ende sympathisch sein.
Ja, ich verstehe, was du meinst und ich kann das auch nachvollziehen, bin ganz verständnisvoll, aber das ist, glaube ich, wirklich Geschmackssache, so wie, weiß ich nicht, scharfes Essen oder keine Ahnung, aber ich lese persönlich wirklich am liebsten Sachen, wo der, wie du es nennst, Arschlochanteil relativ hoch ist. Das heißt, finde ich nicht unbedingt, dass die Leute jetzt aktiv anderen schaden müssen. Das mag ich nicht so gerne und ich mag auch nicht so gerne dieses, weiß ich nicht, also das, was gerade jetzt so im goldenen Zeitalter des Fernsehens so wahnsinnig modern ist, die destruktiven, gebrochenen Männerhelden, deren Selbstzerstörungstrieb aber so groß ist, dass sie halt wirklich eine ganze Familie und ihre gesamte Umgebung mit in den Abgrund reißen, so wie Walter White und weiß ich nicht, alle anderen. Wenn es dann so glorifiziert wird, das muss es gar nicht. Ich meine, mit Arschlochhaftigkeit meine ich eher auch wirklich so einen Nervfaktor, eine große Schwäche der Figur und eine große Unfähigkeit der Figur, aus sich rauszugehen und so. Und insofern mochte ich, also ich mag sowohl, also ich mag die beiden Protagonistinnen in diesen Elena Ferrante, es sind ja sogar vier Bücher, die sie um den Typen kreisen, glaube ich.
Ich glaube, das erste noch nicht ganz so stark, da sind sie ja noch Kinder, aber da wird es schon angelegt. Und ich bin froh, dass ich von dem nie wieder irgendwas hören muss. Fuck Nino.
Aber dieses, also ich möchte mich eigentlich in einer Figur, die ich selber schreibe und über die ich lese, möchte ich mich so gespiegelt finden, wie ich in meinen dunkelsten Stunden bin, weil ich es als entlastend empfinde, so sein zu können und zu lesen, dass andere eben auch so sind und dass andere vielleicht sogar noch arschlochiger oder noch schwächer oder noch düsterer sind.
Ich befürchte, dass du deinen eigenen Arschloch-Anteil ein bisschen höher einschätzt als realistisch.
Ich glaube, dass das vielleicht nicht das richtige Wort ist, aber so eine, ne, so ein also ich gucke es. Mein Vater hat mir mal in mein Poesiealbum geschrieben, liebe Alena, wenn du jetzt schon von deiner Großmutter und deiner Urgroßmutter erzählst, ich möchte jetzt von meinem Poesiealbum erzählen. Und mein Vater hat einen plattdeutschen Vers von dem großen Mundartdichter Gorch Fock, dem verschiedene, zumindest ein Segelschiff benannt wurde, reingeschrieben. Und ich kann das jetzt nicht auf Plattdeutsch wiedergeben, aber dieser Vers lautete: Kiek nicht in Müsloch, kiek in de Sonn. Also schau nicht ins Mauseloch, schau in die Sonne, wo ich nur sagen muss, sehr schwieriger Ratschlag ja. Für einen achtjährigen Jungen. Ich verstehe aber natürlich, dass es metaphorisch gemeint ist und ich muss sagen, ich gucke wirklich viel, viel, viel lieber, sowohl beim Schreiben als auch beim Lesen von Texten. Ich gucke echt viel lieber ins Mauseloch als in die Sonne. Finde ich irgendwie, weiß ich nicht. Finde ich unterhaltsamer und interessanter. Ich habe hier auch mal mit Stefan Bartels, ich glaube, wir haben letztes Mal auch schon Stefan zitiert, kann das sein?
Ja, hoffentlich hört er das überhaupt.
Aber weiß ich nicht. Aber weil wir ihn halt immer zitieren. Eigentlich, wir wollten den Podcast ja eigentlich auch Stefan Bartels nennen.
Hm. Ja, jetzt, Sex und Bodenständig ist halt. Nah dran, würde ich mal sagen.
Ja.
An Stefan Bartels.
Also SB. Stefan und ich haben uns mal darüber unterhalten. Es ist wirklich, man kann halt beides machen. Der Witz, also Stefan, sein neuer Roman Vatertage, der an den Roman Dicke Freunde anschließt. Das ist ja so ein Buch, wo die Leute, die da drin vorkommen, beide Bücher sind durchaus sind spannend, sind sowieso unterhaltsam und alles und toll geschrieben. Das sage ich, um halt gleich von vornherein klarzumachen, dass man so natürlich aus meiner Sicht auch schreiben kann. In beiden Büchern sind eigentlich alle Leute keine Arschlöcher. Spätestens am Ende irgendwie nicht so richtig und eigentlich verstehen sich irgendwie alle ganz gut und selbst wenn sie aufeinandertreffen und sich nicht verstehen und sich das Leben schwer machen, denkt der Autor, und das merkt man auch, man spürt seine warme, feste Hand da, dass sie im Grunde genommen nur noch nicht den Weg gefunden haben, miteinander auszukommen und er wird ihnen dabei helfen. Und das macht er super und ich finde ich auch total toll. Und ich habe dann selber aber darüber nachgedacht, irgendwann mal, dass es bei mir wirklich genau umgekehrt ist. Bei mir verstehen sich eigentlich alle Figuren nicht. Und selbst wenn zwei Leute sich scheinbar verstehen, ist irgendwie klar, dass es sich auf dünnem Eis bewegt. Und mich persönlich, das ist aber wie gesagt echt Geschmackssache. Ich mag das lieber, wenn die Leute nicht mit sich selbst und nicht miteinander zurechtkommen. Was aber natürlich auch dann einem die Möglichkeit gibt, und davon mache ich schon auch gerne Gebrauch, dass irgendwie zu so ganz hier und da dann einen extra sentimentalen und versöhnlichen kleinen Moment einzubauen.
Hast du dir denn, als du die angelegt hast, die Figuren, hast du dir tatsächlich für jeden so eine kleine exzentrische Macke überlegt oder hast du das gar nicht so bewusst gemacht?
Gar nicht, kein bisschen. Wer, glaube ich, also zum Teil ergibt sich das wirklich von selbst. Es gibt es zum Beispiel so, dass im zweiten Band Meta Jorkstadt immer mit ihrem Pferdeschwanz rumspielt im Auto, und das macht ihn dann, total wahnsinnig. Aber das hat sich wirklich, wie ich das vorhin auch, das ist ein gutes Beispiel für das, was ich vorhin versucht habe zu beschreiben, dass die Figuren sich eigentlich aus der Situation entwickeln. Und das war klar in der Situation, in der die beiden sind. Sie müssen, weil das nun mal ein Krimi ist und weil sie jemanden observieren, sitzen sie lange zusammen im Auto und es ist sehr langweilig, wenn nicht die eine Figur der anderen auf die Nerven geht. Und dass Meta Jorkstadt deutlich geduldiger ist als Adam Danowski, war irgendwie klar. Und dann entwickelt sie halt, also muss irgendwas, was sie macht, muss ihm auf die Nerven gehen. Und dieser Pferdeschwanz bekommt dann eine sehr wichtige Funktion. Und das ist irgendwie toll, aber das ist wirklich, das entsteht automatisch sozusagen beim, fast wirklich wie von allein, würde ich sagen, beim Schreiben. Und ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber du bist ja noch nicht so weit mit deinem Roman.
Nein. Schönen Dank auch. Ja, glaube, das stimmt wohl.
Aber ganz ehrlich, ich meine, das ist ja das Tolle, man kann sich das nicht vorstellen, aber du wirst, glaube ich, auch überrascht sein, was deine halbfiktive Großmutter und deine halbfiktive Urgroßmutter noch an Marotten und Eigenheiten entwickeln werden beim Schreiben.
Ja, das stimmt. Ich bin schon wahnsinnig gespannt.
Es ist jetzt ein bisschen harter Übergang.
Ja. Worüber wolltest du noch sprechen?
Naja, wir müssen, glaube ich, der Podcast blickt ja auf eine lange Tradition zurück, wo wir am Ende immer über Sex noch gesprochen haben.
Ja, letztes Mal habe ich den Sex beigesteuert, jetzt bist du dran.
Oder wollten wir damit nicht eigentlich aufhören irgendwie?
Wir können das, vielleicht haben wir Sex auch echt durchgespielt jetzt.
Ja, ich muss sagen, ich war ja sehr, sehr traurig, als unsere Kolumne eingestellt wurde, weil das so ein schönes Arbeiten mit dir war.
Absolut.
Aber ich muss auch sagen, dass ich seitdem, außer im privaten Bereich, seitdem wirklich überhaupt nicht mehr über das Thema Sex nachgedacht habe. Und dass mir das Thema, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich finde, wir haben es halt wirklich in allen gesellschaftlichen, humoristischen, aktuellen, die Debatten betreffenden oder nicht betreffenden Aspekten so durchgenudelt, dass ich eigentlich irgendwie, ich könnte es jetzt auch.
Wir können es auch bleiben lassen. Wir können ja mal über Sexszenen reden.
Wollen wir nächstes Mal über Sexszenen? Ne, lass uns doch nächstes Mal über Sexszenen sprechen.
Mal gucken, wollen wir das jetzt wirklich versprechen und am Ende halten wir es nicht und reden über irgendwas total Langweiliges?
Nein, wir reden über Sexszenen nächstes Mal, weil das auch wirklich für dich, glaube ich, ein wichtiges Thema gerade am Anfang ist. Und ich kann zurückblicken auf die Sexszenen, die ich geschrieben habe.
Ja.
Und mich da auch einer großen, dem kann ich mich stellen. Und wir können über das wahnsinnig schöne Gedicht sprechen, was Margarete Stokowski geschrieben hat über Sexszenen.
Oh ja, das finde ich schön. Was für ein schöner Ausblick. Ich freue mich jetzt schon.
Ich mich auch. Bis nächstes Mal, Alena.
Tschüss.